Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 19. knackige Januar 2024. Dem Andreas sind vorhin am Hühnerstall fast die Finger abgefroren. Aber er hat sich inzwischen wieder erholt. Andreas, guten Morgen und du siehst auch wieder richtig gut aus.
Na, vielen Dank. Also so schlimm war es nun wirklich nicht. Also wir haben ungefähr zwischen 7 und 10 Grad minus draußen. Aber es ist ein wunderschöner Tag. Ein wirklich solches freundliches Himmelsblau und darunter der dunkelblau changierende See mit Schaumkronen. Das ist nämlich offenbar ein bisschen windig auf dem Wasser, obwohl hier oben gar nicht so viel ankommt. Und die Sonne scheint aus allen Knopflöchern und wir erwarten in den nächsten Tagen wieder Schnee. Also eigentlich haben wir einen normalen Winter, aber ich genieße ja jede Jahreszeit.
Und dann können wir Skifahren hier ganz einfach runter zum See und da können wir weiter schlittern. Freue ich mich schon drauf.
Genau, das ist der Unterschied. Die Berge sind hier nicht so hoch. Man fährt also quasi dann die Skipiste runter und kann dann unten dann quasi bei den Möwen dann aufhören, die dann am Strand sind.
So, jetzt wisst ihr ganz genau alles, wie es hier läuft, ihr Lieben. Und wir gehen für diese Woche in die letzte Sendung. Also für diese Woche. Montag gibt es uns wieder. So der Himmel es zulässt. Man weiß ja nie. Und wir fangen mal gleich an mit einer Meldung aus Germany. Die Bild hat berichtet, und das haben natürlich viele andere berichtet, dass das nächste Ampelprojekt durch ist und die Regierung, und ich würde das mal so interpretieren, stellt sich erneut volle Kanne gegen Volkes Wille, denn es geht um die Einbürgerung von Einwanderern. Und die Bild titelt, jetzt gibt's unseren deutschen Pass fix und als Zugabe. Und sie fragt, ob das der nächste Fehler sein könnte, denn der Bundestag hat heute beschlossen, Zuwanderer sollen noch viel schneller Deutsche werden können. Um was geht's im Allgemeinen? Also es geht darum, dass Ausländer, so schreibt die Bild das, nicht wie bisher nach 8, sondern schon nach 5 Jahren den deutschen Pass bekommen sollen. Man bezeichnet das hier als den Einwanderungsturbo. Und bei besonderer Integrationsleistung können Einwanderer sogar schon nach 3 Jahren deutsche Staatsbürger werden. Und es gibt auch eine Krönung. Den Deutschlandpass, der nach Bildangaben unter den Top 3 der Reisepässe der Welt stehen soll, den kann sich eben jeder Neudeutsche ja sozusagen als Bonus holen, als Nebenbeipass zur alten Staatsbürgerschaft. Denn ausdrücklich ist für alle die doppelte Staatsangehörigkeit möglich. Ein Bekenntnis nur zu Deutschland und seiner Verfassung wird dennoch nicht verlangt, und bislang, Andreas, war ja der Doppelpass immer nur in Ausnahmen möglich.
Ja, oder beim Fußball. Also die Situation ist wirklich so, dass wir sehen können, dass jetzt die Maske heruntergerissen ist und die Fratze der Agenda ganz glasklar vor uns liegt. Es geht darum, den Willen des Volkes zu ignorieren. Ich hatte gerade von dir gesehen, irgendeine Umfrage, die da gewesen ist. Wer ist dafür?
Das war die Bild. Die hat unter diesem Artikel eine Umfrage gestartet, ob die Deutschen damit einverstanden sind mit diesem Turbo-Einwanderungspass. 95% haben Nein gesagt.
Gut, genau. Und da wollen wir mal festhalten, wenn 95% der Menschen Nein sagen und die Volksvertreter, die also die Interessen des Volkes vertreten, so ist Demokratie eigentlich definiert, jetzt einfach sagen, wir machen das glatte Gegenteil, dann ist die Demokratie ad acta gelegt. Ganz einfach. Und wir haben deshalb auch dieses George Orwellsche Modell, dieses Widersprüchlichen, schwarz ist weiß, gut ist schlecht, rechtsextrem ist eigentlich linksextrem und so weiter. Genau diese Daten sehen wir momentan in der reinsten Kultur. Und wenn ich jetzt sage, wir haben schon in Deutschland diverse Zeiten gehabt, in der ein Totalitarismus mit übelsten Auswirkungen da war, dann sehe ich mittlerweile nicht mehr die Gefahr, dass sich das wiederholt, sondern ich sehe, dass wir mittendrin sind in dieser Situation, dass man sich um das Volk ein wirklich kehricht schert und einfach sagt, wir machen, was wir wollen. Wir sehen das gerade an den Sachen von den Bauern und so weiter, die da wie wild im Gange sind und versuchen, etwas zu regeln. Man ignoriert einfach.
Ja, das Problem ist, dass natürlich auch die Medien, wenn ich gerade noch mal zu den Bauernprotesten, zu denen wir aber auch gleich noch kommen, Bezug nehmen kann, Andreas, du kannst ja eigentlich, das haben wir an den Klimakleberaktionen gesehen, du kannst ja nur im Volk etwas erreichen, wenn du darüber berichtest. Und diese Klimaprotestaktionen, kleben und sprühen und was weiß ich nicht alles, das ist ja bei Hinz und Kunz, bei den Hofberichterstattern, rauf und runter berichtet worden. Wir haben uns hier irgendwann dazu entschlossen, davon gar nichts mehr zu bringen, um dem keine weitere Energie zu geben. Weil was täten die ohne die Berichterstattung? Da wären sie ein Nichts, wenn sich da irgendwelche Leute in irgendeiner Ecke einer Stadt hinkleben und es erfährt niemand, dann versickert das wieder. Und genau so handhabt man das jetzt offenbar im Mainstream, was diese so wichtigen und immer wütender werdenden Bauernproteste und inzwischen sind ja viele andere Gewerke dabei, wie die Spediteure und Handwerker und so, die ignorieren es einfach und deswegen findet es nicht statt.
Ja, Paul Brandenburg hat es gestern so schön beschrieben, was ich gesehen hatte, als Parlamentsmaden. Und die sitzen dann in Ministerialposten beispielsweise natürlich an dem Krug, an dem Trog und bedienen sich auf Volkeskosten. Und die ziehen das einfach gnadenlos durch. Das heißt also, dass die Verfassungsbrecher, der Klimakleber, letztendlich sogar von den großen Politikern noch Rückenwind bekommen und sogar ein Bundesverfassungsschutzpräsident Haldenwang sogar sagt, er kann sie gut verstehen und das ist eine wichtige Funktion des Ausdruckes des Protestes. Gleichzeitig fragt er sich, wie er als Verfassungsschützer die AfD verbieten kann, die nachweislich nichts rechtsextrem ist. Wir haben natürlich immer wieder Leute, die man mit Faschismus übereinstimmt. Also Paul Brandenburg nennt beispielsweise Ramelow Rotfaschist und sagt zum Beispiel an der Stelle auch, wir sollten also diese Grade des Faschismus in einer neuen Einheit in Ramelow jetzt einteilen. 1,5 Ramelow oder 0,8 Ramelow. Also das sind die Aussagen, die man teilweise schon hört in wirklich verzweifelten Podcasts von Menschen, die sagen, wie soll man es denn noch letztendlich sehen? Man merkt auch, dass die Aggression langsam steigt und ich habe das Gefühl, man will die Aggression des Volkes auch auf die Spitze treiben, damit sie irgendwann nur noch einen Ausweg sehen. Sie machen alles friedlich, was sie wollen, aber die Politik setzt sich einfach mit dem Hintern drauf und irgendwann schlägt es in Gewalt um. Und mit dieser Form kann man sagen, aha, sie sind gewalttätig und genau da liegt das Hauptproblem, dass jetzt möglichst in diesen ganzen Demonstrationen keine Gewalt auftritt, denn das ist das, was sie wollen, worauf sie momentan hinauslegen. Man kann nur den gesamten Laden Deutschlands stilllegen, bis sie nicht mehr anders können.
Ja, also wir kommen jetzt aber noch mal zu dieser Meldung, zu dieser Bundesregierungseinwanderungsturbomeldung. Es heißt hier, dass Herr Kubicki von der FDP sich dagegen entschieden hätte. Nee, der hat sich enthalten. Er hat sich enthalten, er hat nicht dagegen gestimmt. Einige andere Liberale haben gegen das Gesetz gestimmt. Insgesamt enthielten sich von 84 anwesenden Liberalen 6. 2 stimmten dagegen und der Rest der Ampel war dafür. Also bis auf wenige Ausnahmen eine ziemlich eindeutige, einstimmige Sache. Und die Chefin des Innenministeriums, Nancy Faeser, die hat von einem großen Tag wörtlich gesprochen und hat hingewiesen auf die EU-Partner Frankreich und Finnland, an denen man sich jetzt orientieren wolle. Fakt ist natürlich daneben, schreibt die Bild richtig, dass in Dänemark und Litauen Ausländer erst nach 9 Jahren eingebürgert werden, im Nachbarland Schweiz erst nach 10 Jahren. Andreas, wir reden aber auch über die sogenannten Flüchtlinge und die sich ja eventuell auch auf Wegen ins Land begeben haben und jetzt auf diesem Wege möglicherweise auch versuchen könnten, ganz legal zu werden. Denn diese Reform ist ja im Vorfeld umstritten gewesen und ist darüber ist heftig gestritten worden. Denn wie viele Ausländer sich tatsächlich aufgrund dieser erleichterten Einbürgerungsvoraussetzungen zu einer Doppelstaatsbürgerschaft entschließen, das kann man natürlich auch in Berlin nicht sagen.
Ja, das sind jetzt ganz viele Daten, die du gesagt hattest, aber Frau Faeser hat recht, es ist ein großer Tag, nicht für, sondern gegen Deutschland. Insofern bin ich da mit ihr überein. Ein großer Tag ist es natürlich, in dem man geschafft hat, eine große Gruppierung schranzenartiger Strukturen im Parlament gegen das Volk aufzubringen und gegen das Volk zu stimmen und gegen das, was das Volk eigentlich möchte. Das ist das Eigentliche. Und dann kommen wir in die gesamte Systematik, wo ich gar nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll. Der Begriff Flüchtlinge ist ja definiert als einer, der sich aus einer Gefahrenzone begibt, in einer sehr nahen Form, um dort so lange zu bleiben, bis die Probleme gelöst sind, um dann wieder in die Heimat zurückzugehen. Das ist der Flüchtling. Der Flüchtling will eigentlich wieder zurück. Hier geht es aber darum, dass der Begriff Flüchtling missbraucht wird, weil es eigentlich Einwanderer sind, die in ein anderes Land wollen und wie wir wissen, auch mittlerweile ziemlich große Macht übernommen haben, wenn ich sehe, dass in deutschen Schulen jetzt im Prinzip der Islamismus eingeführt werden sollen und andere Menschen schon mittlerweile oder Schüler bereit sind, sich dem Islamismus im Prinzip zuzuwenden, einfach nur, um irgendwelchen Bedrohungen aus dem Weg zu gehen. Das ist die Realität. Und all das ignoriert eben halt diese Gruppierung, die sich den Staat zur Beute gemacht hat, vertreten durch die Politiker, die da ihre Arbeiten machen oder ihre Aufgaben erfüllen.
Ja, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland angeht, so heißt es hier, dass Männer oder auch Frauen, die aus religiösen Gründen den Handschlag verweigern, auch die sollten den Pass bekommen, sagt eine Grünen-Politikerin. Und es geht, sagt Bild, möglicherweise um bis zu 2,5 Millionen neue deutsche Staatsbürger. Insgesamt, das sind die offiziellen Zahlen, leben derzeit rund 13 Millionen Ausländer in Deutschland, davon über 5 Millionen EU-Bürger. Ja, Andreas, das heißt mit anderen Worten, auch die großen Probleme, die sich in den Kommunen und Gemeinden aufgetan haben, dass es zu viel ist, dass niemand mehr weiß, wie die Einwanderer, die Flüchtlinge, die sogenannten, untergebracht werden sollen. Diese ganzen Dinge werden ja jetzt auch wieder aufgeweicht. Also der Zustrom wird erleichtert. Der Wunsch anderer Menschen, nach Deutschland zu kommen, das ist ja sowieso das Top-Einreiseland geworden. Man kann sagen, das wird dadurch noch geschürt.
Na gut, die Frage ist, wie lange noch? Denn Deutschland wird automatisch durch dieses Sturmreifschießen der Sozialsysteme zu einem Entwicklungsland, nicht mal Entwicklung, sondern es entwickelt sich ja nichts, entwickelt sich ja nach hinten, sondern im Prinzip zurückgeschlagen. Ich sage mal, Mittelalter ist vielleicht noch der Begriff, der da am ehesten passt. Denn wenn irgendwann die Leistungsträger nicht mehr da sind und die sind bald nicht mehr da oder können nicht mehr oder hören auf, ihre Leistung zu erbringen, weil sie über Bürgergeld vielleicht mehr Geld bekommen. Und all diese Funktionen, wir reden ja immer über diesen Begriff der hybriden Kriegsführung, die führen natürlich dazu, dass Deutschland irgendwann nicht mehr in der Lage ist, diese Menschen in irgendeiner Form noch zu finanzieren. Und spätestens dann bricht das Chaos aus. Und wer sich dann noch verteidigen kann, das wird dann die Frage sein, ob dann noch irgendeine Struktur da ist, die das Ganze noch wieder in eine gewisse Ordnung bringt, dass dann, okay, von mir aus die Amtssprache in Deutschland arabisch ist, dagegen hat man offenbar nichts, das ist ja offenbar das Ziel, aber oder ein arabischer Dialekt, das ist ja irgendwann so, denn die Deutschen sind ja jetzt auch keine Opfer an der Stelle, das muss man auch ganz klar sagen, sondern sie erleben das durch die Politik, was sie selbst mit unterstützen. Und jetzt kann man nur hoffen, dass dieser von den Bauern aufgebaute Widerstand, dass der Schule macht und die Menschen dann anfangen. Ich will ja nicht zum Widerstand aufrufen in Form von einem Kampf gegen das System, sondern um die Verteidigung der Freiheit. Das ist ein großer Unterschied. Wenn das System einen Kampf eröffnet gegen das Volk, bei 95% Gegenstimmen der Bevölkerung wird es trotzdem gemacht, dann wird das Volk und Volkeswille klar bekämpft. Das ist ein Krieg gegen das Volk. Und damit hat das Volk übrigens das Recht, sich zu verteidigen. Frau Merkel hatte das vor längerer Zeit in einer großen Rede einmal gesagt, dass man unter bestimmten Dingen, unter bestimmten Bedingungen, wo der Staat das Volk und den Willen des Volkes mit Füßen tritt, dass man dann berechtigt ist oder sogar es eine Pflicht ist, sich gegen Vorgesetzte, gegen Befehle und gegen den Staat zu wenden und seine Freiheit zu verteidigen. Das hat sie selbst gesagt und ich denke mal, der Zeitpunkt ist da. Also Frau Merkel würde das Ganze unterstützen, wenn sie das ernst meinte, was sie sagt und nicht gelogen hat.
Es ist ein Thema geworden, wo man sich nur noch an den Kopf fasst. Und wie du vorhin richtig gesagt hast, man schert sich einen Teufel darum, was das Volk möchte oder eben was das Volk nicht möchte. Es ist eine sehr anstrengende Zeit. Da braucht man schon einige Kraft, um das alles durchzustehen. Ihr Lieben, es gibt vor allem jetzt Pläne auch der Grünen, dass die ausreisepflichtigen Migranten, die sich in Abschiebehaft befinden, ja, das sollte ja auch ein bisschen schneller gehen alles, im Gegenteil, es geht langsamer, es sollten mehr sein, im Gegenteil, es sind sehr wenige, die bislang abgeschoben werden können und auch abgeschoben werden. Aber die Grünen finden jetzt besonders wichtig, dass die Migranten in Abschiebehaft künftig einen von der Bundesrepublik Deutschland bezahlten Rechtsbeistand bekommen. Und das heißt einfach, dass sie über ihre Rechte aufgeklärt werden sollten. Und in diesem Punkt, da kommen wir gleich drauf, liegen natürlich grandiose Verzögerungsgefahren.
Naja, nicht nur die Rechte sollen aufgezeigt werden, sondern die werden auch unterstützt, beispielsweise, wie man Anträge ausfüllt und so weiter. Das sind ja auch ganz wichtige Prozesse. Also ein deutscher Bürger, ein Bio-Deutscher, der in irgendeiner Form einen Mietzuschuss beantragt oder sonst etwas, der kriegt keinen Anwalt an die Seite gestellt, der ihm hilft. Und das sind natürlich die Dinge, die auch zu einer Spaltung und auch zu einer weiteren Aggression führen. Das heißt, die Aggression gegen die Einwanderer, das sind keine Flüchtlinge, diese Aggression wird damit natürlich verschärft. Und nun muss man eines dazu sagen, ich kann jeden Einwanderer verstehen, der diese Einladung annimmt, die vom Staat ausgesprochen wird, weil weder die Einwanderer zu großen Teilen verstehen, dass sie als Munition eines Migrationskrieges genutzt werden. Die Einwanderer werden ja genauso genutzt, denn sie verlieren natürlich irgendwann auch ihre Sozialansprüche, spätestens wenn der Sozialstaat zusammengebrochen ist. Das kann ja nicht funktionieren. Das sind ja nur Übergangszeiten und dann haben sie einfach nur den Krieg eben halt von Syrien nach Deutschland verlagert.
Ja, und hier werden einige Gefahren beschrieben, beispielsweise Andrea Lindholz von der CSU, die hat an den Kanzler geschrieben in ihrer Funktion als stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion und sie sagt, damit ist die Migrationskrise nach wie vor nicht gelöst. Es sei zwar gut, dass die Regierung einige Maßnahmen auf den Weg bringen wolle, mit denen Rückführungen besser durchgesetzt werden sollen. Die Verlängerung des Ausreisegewahrsams, eben genau wegen auch dieser Rechtsbeistände, mit dem Menschen vor der Abschiebung inhaftiert werden können, sei zentral. Und jetzt ist das Problem, dass die Ampel sich zugleich auf eine Änderung geeinigt habe, die eben diesen Ausreisegewahrsam in der Praxis gänzlich wirkungslos machen dürfte. Frau Lindholz sagt, es geht um die Beiordnung eines Pflichtrechtsanwalts für alle Abzuschiebenden in Gewahrsam. Und das gab es bislang noch nicht, aber die Pläne sehen das jetzt vor. Und man kann davon ausgehen, dass diese Fristen, 28 Tage sind diese Ausreise-Gewahrsams-Fristen, dass die verstreichen könnten, ohne dass die Abschiebung dann tatsächlich durchgeführt werden kann. Schließlich könne der Anwalt Akteneinsicht beantragen, sich die Möglichkeit erbitten, den Sachverhalt zu prüfen. Und das sind natürlich alles Schritte, die Zeit brauchen. Und die Folge, der Häftling, so schreibt Welt Online, wäre vor der Abschiebung wieder aus der Haft und könnte sich dann dem Zugriff des Staates entziehen. Und das nur, weil der verpflichtende Rechtsbeistand das Verfahren verzögern könnte.
Naja, ich meine, das sind ja die ganz klassischen Symptome, die sich stringent durch die Bundesrepublik durchziehen, indem der Staat völlig kastriert wird durch Anordnungen, wo man sich fragen muss, wer hat diese Anordnungen eigentlich formuliert? Das sind ja nicht unbedingt diejenigen, die sie nach außen tragen. Ob es der Kanzler ist oder der Minister, wer formuliert diese Anordnungen? Wenn ich zum Beispiel sehe, dass in Bremen man nicht einmal eine Leistungskürzung vom Staat bekommt, wenn man sich nicht angemessen den Behörden gegenüber verhält, bedeutet, Neueinwanderer sind im Raum Bremen und die müssen natürlich, um ihre staatlichen Subventionen und so weiter, ihre Sozialansprüche zu bekommen, müssen sie natürlich bestimmte, Grundlagen bringen, die müssen sich regelmäßig melden und so weiter. Wenn sie aber nicht kooperativ sind, dann gibt es die Möglichkeit, diese Gelder zu reduzieren. Aber in Bremen ist dieses Gesetz noch niemals angewandt worden und man hat es offenbar auch nicht vor. Und genauso stringent sieht es sich im Großen raus, dass man immer mehr neue Einwanderer bekommt, die ganzen Nachzügler, die dazukommen und die angekündigte Abschiebungswelle. Denn die Remigration ist ja im Prinzip ein Vorgang, den Olaf Scholz sogar auf Titelblättern hat verkünden lassen, dass genau diese Dinge dann noch verhindert werden. Und hier sehen wir, es gibt eine klare Agenda und ich wiederhole mich hier natürlich.
So, und die nächste Meldung, die zeigt eben auch, wie egal, wie SCH.egal der Ampelregierung der Wille und das Wohl des Volkes ist. Also seit dem 8. Januar stehen die Landwirte, die Bauern und viele andere auf den Straßen und protestieren. Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte, das war eben die Streichung der Subventionen des Agrardiesels. Daraufhin hat man gesagt, ja, können wir ja vielleicht Schritt für Schritt machen. Haben die Bauern gesagt, nee, wir gehen hier nicht eher von der Straße, bis ihr das zurückgenommen habt. Aber es bleibt beim Agrardiesel, es bleibt bei der schrittweisen Kürzung und es bleibt bei dem Wegfall aller Subventionen des Agrardiesels über nächstes Jahr. Bis dahin steigt man da so Schritt für Schritt aus. Und das Wochenblatt habe ich hier mal vor mir. Die melden, dass sich die Koalitionsfraktionen bereits vor der entscheidenden Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses darauf verständigt haben, an den Plänen der Bundesregierung festzuhalten. Und auch eine Steuerbefreiung für Biokraftstoffe wurde nicht diskutiert.
Ja, also wir sehen hier auch eine Stringenz beim Kanzleramt. Also gerade unser Cum-Ex-Kanzler und in anderen Bereichen hat er ja auch einen guten Namen, Wirecard und so weiter. Er ist ja bekannt für diese Dinge. Er kann sich ja nirgendwo mehr sehen lassen, ohne ausgebuht zu werden. Selbst wenn er zu einem simplen Handballspiel kam, selbst Frau Merkel konnte das noch ohne ausgebuht zu werden, dann wird er ausgepfiffen mit einem Pfeifkonzert. Wenn ein Herr Lindner sich beispielsweise vor eine Bauernschaft stellt, dort in Berlin, dann hört er eigentlich nur, hau ab, wir wollen dich nicht mehr. Das Misstrauen ist auf 100% gestiegen. Und jetzt, was macht man denn normalerweise als Politiker, wenn man mit so einem Widerhall, mit einem solchen Widerspruch zu leben hat? Dann muss man doch sagen, die Zeit ist reif, ich muss gehen, wenn man die Demokratie verstanden hat. Und ich frage mich, welchen Anstand ein Bundeskanzler und diese Bundesminister überhaupt noch haben oder haben sie einfach keinen Anstand mehr? Die Frage ist wirklich zu stellen, sind hier charakterliche Eigenschaften zu finden bei diesen Personen, die man besonders etikettieren müsste? Und das macht mir am meisten Sorgen. Das heißt, man setzt sich mit dem Hintern drauf, baut dann auf seine Sicherheitskräfte, die einen vor dem Volk schützen. Und hier beginnt genau die Aussage wieder von Frau Merkel, die ich vorhin gesagt hatte. Frau Merkel hat gesagt, man muss sich, wenn man merkt, dass die demokratischen Strukturen, die demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik geschädigt werden, gefährdet sind, die Demokratie gefährdet wird in ihrer Form, dann muss man sich sogar bestimmten Befehlen widersetzen. Das darf man nicht nur, das muss man. Dazu ist man verpflichtet vor dem Grundgesetz. Ich frage mich, wie lange die Polizei, wie lange die Bundeswehr oder auch andere exekutive Kräfte wirklich in der Lage sind, sich dem zu verweigern.
Jetzt würden einige ganz kritische Hörer von uns vielleicht gleich wieder eine Mail schreiben nach dem Motto: Warum diskutiert ihr nur so oberflächlich? Warum sprecht ihr nicht über die wahren Hintergründe? Andreas, gibt es wahre Hintergründe? Kann man gefahrenfrei darüber sprechen? Und wenn alles ja hieße, wie?
Welche Hintergründe meinst du bitte?
Ja, ich meine, das Verhalten, was die Politiker in Berlin an den Tag legen, das ist ja nur noch widersinnig. Es ist absolut gegen den Willen des Volkes. Man regt sich auf der einen Seite auf, dass die AfD immer stärker wird, weil die genau solche Pläne konterkarieren würde und wollte. Auf der anderen Seite macht die Ampel einfach weiter, ohne logischen Verstand. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, da steckt ein Plan dahinter. Da gibt es jemanden, der das Ganze orchestriert und eigentlich tun die nur, was ihnen gesagt wird. Warum sprecht ihr darüber nicht? Ich sage das jetzt einfach mal so als Wochenendfrage.
Also der Begriff Staat, der leitet sich ab aus dem lateinischen Status. Der sogenannte Nationalstaat ist ja erst im Mittelalter erfunden worden. Vorher gab es das nicht. Das alte Griechenland zum Beispiel, das war kein Staat, sondern das war ein Gebiet, in dem es mehrere Staaten gab. Und Troja und Sparta, das war also nicht beides altgriechische, eine nationalstaatliche Organisation, sondern das waren unterschiedliche Gebiete. Und Staat kommt von Status. Und Status heißt Stand. Und mit dem Stand meint man natürlich auch den Stand in der Gesellschaft. Das hängt mit dem Geld zusammen, nämlich mit dem Vermögenstand. Und da sind wir bei der Situation, Geld regiert die Welt. Frage ist, wer regiert das Geld? Und wenn wir wissen, dass die globale Macht sich gerade im World Economic Forum in Davos in der Schweiz gerade, wie immer dort findet, dort ist ja im Prinzip der WEF ansässig. Und da möchte ich mal eines sagen, Herr Schmelzer, Professor Schmelzer, der hat das neulich so wunderschön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die globale Macht will das Weltenschiff so ins Schlingern bringen, dass die Passagiere fordern werden, an der Sklaveninsel anzulegen, um wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Und dann gibt es die vermeintliche Sicherheit und vermeintlichen Komfort im Austausch zur Totalkontrolle und Unterwerfung, sprich Wohlverhalten. Und genau darum geht es jetzt. Die ausführenden Marionetten, ich kann es nicht anders bezeichnen, wenn man so gegen Volkeswunsch argumentiert und entscheidet, die ausführenden Argumente der Marionetten, das sind diejenigen, die das große Finanzsystem im Hintergrund logischerweise vertreten. Eins und eins ist zwei. Das ist auch keine Verschwörungstheorie, das kann man jetzt wirklich auch deutlich beweisen.
Ich will noch mal ganz kurz die Zahlen für diese Agrardieselbeihilfe nennen. Also der Regierungsvorschlag sieht so aus, dass man von 21,48 Cent pro Liter ab 2024, also ab jetzt, um 40% und in den beiden Folgejahren jeweils um 30% kürzen will. Und das Ganze soll in der letzten Januarwoche im Bundestag, im Agrar- und Bundeshaushalt beschlossen werden. Und am 2. Februar ist die Abstimmung im Bundesrat geplant. Andreas, heißt das bis dahin, gehen die Bauernproteste weiter, verschärfen sich, denn der Bauernpräsident Herr Ruckwied, der hat gegenüber Agrarjournalisten wörtlich angekündigt, wir werden Nadelstiche setzen, die wehtun, aber friedlich.
Ja, also ich denke mal, das mit Herrn Ruckwied, den kann ich noch nicht genau einschätzen, aber wir werden sehen, anhand der Taten muss man sie bewerten. Das ist entscheidend letztendlich. Allein die Tatsache, dass man die Bauern von Seiten der Politik schon wieder so beleidigt, sodass man hier im Prinzip von Streichen von Agrarsubventionen spricht. In Wirklichkeit geht es um eine Steuererhöhung, denn Subventionen kommen immer aus Steuern, die vorher von den Steuerpflichtigen erst bezahlt wurden. Der Staat hat nämlich kein eigenes Geld. Das einzige Geld, was der Staat zur Verfügung hat, sind ausschließlich Steuern vom Volk, sprich von der arbeitenden Bevölkerung, sprich vom Mittelstand in erster Linie. Und dieses Geld als Subventionen zu bezeichnen, wenn davon Brotkrumen wieder zurückfließen, ist einfach eine Beleidigung mittlerer Intelligenz und die Bauern dermaßen ins Gesicht zu schlagen, die weitaus intelligenter sind, als es vielleicht irgendwelche ARD-Redakteure sich vorstellen können, wenn sie glauben, dass Treckerfahren dumm macht und das sogar öffentlich noch ins Fernsehen reinbringen. Also da kann man sich nur noch wundern.
Es ist ja inzwischen auch so, dass die Ampel und die Vertreter der Ampel eigentlich gar keinen Hehl mehr daraus machen, was sie da alles fabrizieren und wie rechtsbrüchig sie doch auch immer wieder agieren. So hat hier News die Meldung rausgebracht mit der Überschrift: Im Bundestag Habeck gesteht geplanten und durchgeführten Rechtsbruch. Und ja, es das heißt, dass er das jetzt endlich mitten im Bundestag zugegeben hat. Denn die Ampelregierung, die hatte ja mit Sondervermögen und Schattenhaushalten diesen geplanten und durchgeführten Rechtsbruch begangen. Und das hat Robert Habeck jetzt auch ganz frank und frei zugegeben. Denn der CDU-Abgeordnete Hendrik Hoppenstedt hatte ihm folgende Frage gestellt am Mittwoch vorgestern: Können wir uns darauf verständigen, dass der von Ihnen im Koalitionsvertrag geplante und dann auch von Ihnen durchgeführte Rechtsbruch das Problem ist und nicht das Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Und Habecks Antwort lautete: Absolut, darauf können wir uns verständigen.
Ja, das sehen wir wirklich ganz deutlich. Es wird kein Hehl mehr daraus gemacht, dass man in der Regierung sitzt als Verfassungsbrecher, als Gesetzesbrecher. Und zwar nicht nur ein Gesetz, wo es darum geht, beispielsweise die Straßenverkehrsordnung zu tangieren, weil man über eine durchgezogene Linie gefahren ist, sondern es geht hier wirklich um die um willkürliche Rechtsbrüche im Rahmen des Grundgesetzes. Dort sind die Dinge alle festgelegt. Und das wird offen zugegeben. Jetzt müsste die Justiz sofort aufschlagen, aber die Justiz gibt ja offen zu, dass sie von der Politik gesteuert wird. Das gibt sie offen zu. Spätestens dann, als jemand vom Richterbund aus Thüringen gesagt hat, die haben Angst davor, dass die AfD eventuell einen Ministerpräsidenten stellt. Denn dann könnte es ja sein, dass die AfD-Politik dann den Einfluss auf die Justiz hat und nicht mehr die bestehenden Parteien. Das heißt, es wird nicht einmal mehr ein Hehl daraus gemacht, dass die Justiz politisch gesteuert ist. Mit anderen Worten, wir haben keine Justiz mehr. Es gibt keine unabhängigen Gerichte mehr. Das ist der wichtigste Punkt, der verstanden werden muss, dass Richter und Staatsanwälte klare Befehle bekommen und die haben sie auszuführen von der Politik.
Ich erinnere mich an ein Interview, das ich mit dem Facharzt für Allgemeinmedizin, mit Gunther Frank, geführt habe, der ja diese beiden sehr bedeutenden Bücher geschrieben hat, Der Staatsvirus und Das Staatsverbrechen. Und Gunther Frank hat in diesem Interview gesagt, seine Hoffnung ist, dass genau dieser Umstand, den du gerade geschildert hast, dass das Recht nicht mehr die Kraft des Rechtes hat, dass das wiederhergestellt wird. Nur dann könne man auch eine wirkliche Demokratie in Deutschland wiederherstellen.
Platon hat ganz eindeutig gesagt, dass die Demokratie ganz eindeutig zur Tyrannei führen muss. Wahlen führen immer zur Tyrannei, weil nämlich aufgrund der gaußschen Verteilungskurve, das ist ein mathematischer Begriff, die Masse der Menschen nicht nachhaltig denkt. Die Masse der Menschen kann man bei Wahlen so ungefähr beeinflussen, indem man sagt, das Bier und die Zigaretten werden billiger und dann wählen sie die. Die müssen einfach nur irgendwie stimuliert werden mit irgendeinem Unsinn. Die Nachhaltigkeit findet man nur in kleinen Bereichen des Volkes. Wenn aber die Masse, das heißt, die Mehrheit, die Politik stellt, dann kommt genau das dabei raus, was wir gerade haben. Und hier sind wir genau in dieser Situation jetzt gelandet, wo ja eine Ochlokratie, also eine Herrschaft des Pöbels nennt man, das ist ein fester Begriff, die Ochlokratie hier quasi ihr Gesicht zeigt.
Ich möchte ganz kurz noch der Ordnung halber hinzufügen, worum es hier überhaupt ging, für alle diejenigen, die es vielleicht nur am Rande mitbekommen haben. Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus November 2023, das den Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig erklärt hatte, nachdem die CDU-CSU-Bundestagsfraktion Klage erhoben hatte. Die Rechtsprechung zeigte, dass auch andere Schattenhaushalte der Regierung, etwa auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, verfassungswidrig waren, was die Regierung in eine Haushaltskrise gestürzt hatte. Und die Ampel hat ja immer versucht, der CDU-CSU die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und man könne sich zum Beispiel bei Herrn Merz bedanken, dass die Regierung jetzt sparen müsse. Das hatte Robert Habeck direkt nach dem Urteil ja in die Kameras gesagt. Jetzt aber stellt er klar, dass es der geplante und durchgeführte Rechtsbruch der Ampel war. Er hat es bestätigt und nicht etwa die Schuld der Oppositionspartei. Und ja, Andreas, das sind die Verhältnisse in einem Land, das sich wirklich, wir kommen nachher noch zu anderen Zahlen, im Moment im freien Fall zu befinden scheint.
Ja, und das ist jetzt quasi zusammengefasst nichts anderes, als dass hier offensichtlich wird, dass die vermeintlichen Staatsführer in der Politik im Rahmen einer organisierten Kriminalität die Wirtschaft, die gesamte Struktur und das Volk sich zur Beute gemacht haben. Es ist ein Beutezug gegen die Bürger und dieser Beutezug zeigt sich jetzt. Und wenn die Menschen das mit sich machen lassen, dann werden sie irgendwann auf dieser Sklaveninsel sitzen und sind froh, wenn sie noch was zu essen und zu trinken haben und damit eine vermeintliche Sicherheit und entsprechend sich also unterwerfen.
Es scheint ja wirklich so zu sein. Diese Bauernproteste, die doch sehr ernst zu nehmen sind und die, also ich in meinem Herzen voll unterstütze, es betrifft ja nicht die Bauern und deren Status alleine, der sehr gefährdet ist, sondern wenn die Bauern fallen, fällt die heimische Ernährung, fällt damit auch die Lebensmittelproduktion und damit geht es für jeden Bundesbürger zur Sache, weswegen ich sehr schwer verstehen kann, dass eigentlich immer noch nur die Gewerke auf der Straße sind, aber viele Menschen sich diesen Protesten offenbar noch nicht anzuschließen trauen.
Ja, die Bauern gehen nicht für sich auf die Straße, sondern für die globale Menschheit. So hoch würde ich es hängen. Denn wenn die globale Menschheit von der Industrie und von ganz bestimmten Gruppierungen einer selbsternannten Elite ernährungstechnisch abhängig gemacht werden, dann sind sie gewissermaßen komplett versklavt. Das ist doch ganz einfach.
Ja, und damit, also die Proteste gehen weiter, wie wir gesehen haben. Die Spediteure sind heute noch dran, die waren auch gestern dran. In Österreich formiert sich inzwischen auch ein kleinerer Bauernaufstand und man darf abwarten, wie diese Dinge weitergehen. Wir werden das natürlich hier im Auge behalten. Man kann nur hoffen. Andreas, was passiert denn, ich will es dich doch noch mal fragen, was passiert denn, wenn diese Proteste jetzt im Sande verlaufen würden?
Ich glaube nicht, dass sie im Sande verlaufen. Ich glaube, dass es eine Widerstandsbewegung gibt. Und wenn wir sehen, dass Volkeswille mit Füßen getreten wird durch Willkür, durch Rechtsbrüche, durch kriminelle Akte der Regierung, dann bleibt irgendwann dem Volk nichts mehr anderes übrig, als in den wirklichen Widerstand zu gehen. Da gibt es den Artikel 20 Absatz 4. Da wird Widerstand nämlich zur Pflicht. Das Problem ist, in einem Rechtsstaat ist Widerstand nicht nötig. In einem Unrechtsstaat ist Widerstand nicht möglich. Und das bezieht sich vor allem auf den friedlichen Widerstand. Und ich weiß, dass irgendwann genau das kommen wird, ich vermute, dass das kommen wird, dass irgendwann nur noch die Gewalt übrig bleibt. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, was passiert in dem Moment, wenn die Demonstranten in die Gewalt übergehen. Das ist, glaube ich, das, was der Staat und auch die Systeme im Hintergrund eigentlich wünschen, damit sie dann legitimiert sind, quasi mit militärischer Gewalt gegen das Volk vorzugehen. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, ihnen diesen Gefallen nicht zu tun, Gewalt anzuwenden, sondern im Frieden wirklich die Situation so zum Stillstand bringen, dass irgendwann nicht einmal mehr Steuern fällig werden, womit dann auch noch die Minister und diese ganzen Leute bezahlt werden können. Spätestens, wenn kein Geld mehr fließt. Denn die da oben, die noch nie Leistung gebracht haben, die stehen nämlich plötzlich da und wissen nämlich nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen, wenn das Geld nicht mehr kommt, während die Normalbürger eher gewohnt sind, ihr Leben noch notfalls zu managen.
Also wir merken auf jeden Fall eins, die rosigen Zeiten scheinen erstmal vorbei zu sein. Und dieses Ding wurde spätestens gezündet, jedenfalls fühlbar, sichtbar für jedermann, mit dem Beginn der Mikrobe. Und wenn wir immer wieder darüber sprechen, dass wir in der düstersten Zeit leben, die diese Erde je gesehen hat, nämlich, also ich möchte das in unmittelbaren Zusammenhang bringen mit zum Beispiel Bibelaussagen des jüngsten Gerichtes, die wir im Alten wie auch im Neuen Testament an vielen Stellen finden. Und da werden ja die Dinge aufgezählt, der Druck, die Bedrängnis, in die die Menschheit geführt werden, weil das Dunkel für eine Weile die Oberhand zu haben meint. Aber es ist dieses Aufbäumen, das letzte Aufbäumen des Dunkels oder des Teufels, der eigentlich schon, wie es heißt, in Ketten liegt. Und wie er auftritt jetzt nochmal mit dieser Riesengewalt, die er angeblich zu haben scheint, was aber nicht der Fall ist. Er ist eigentlich schon hin, er ist schon weg. Aber durch dieses Aufbäumen, dieses Lautwerden, dieses Sichtbarmachen, ist nochmal die Möglichkeit gegeben, dass das Volk in Angst erstarrt vor dem, was kommen könnte. Wichtig ist es aber jetzt, dass wir innerlich im Gottvertrauen sind, stark bleiben und sagen, egal was da kommt, wir werden es bewältigen, wir werden es durchschreiten, damit wir in diese neue Zeit hinüberkommen. Zugegebenermaßen, es sind nicht viele Menschen, die so denken, und das ist auch in der Bibel immer wieder beschrieben, dass die wenigen durchhalten sollen. Und ich denke mal, dass einige von unseren Hörern auch dabei sein werden.
Ich glaube schon. Also wenn ich jetzt nicht die Möglichkeiten hätte, über das Licht der Wahrheit von Abdroschin mich immer wieder zurückzusetzen in die Spur, dann würde ich wahrscheinlich auch Schlangenlinien laufen bei diesen Dingen, die hier momentan überall auf der Welt passieren. Das tue ich überhaupt nicht. Ich bin so gerade in der Spur, wie ich es noch nie gewesen bin. Und je schlimmer es wird, desto wirklich sicherer stehe ich auf meiner Schiene. Ich bin nämlich ja, ich bin ja kein Gläubiger, ich gehöre auch keiner Religion an. Ich habe mit Religion relativ wenig am Hut, da kann ich auch nichts mit anfangen. Aber
Mit Kirche,
Religion im Sinne von Religare natürlich richtig, also als angebunden schon. Ich bin von Gott überzeugt, ich glaube nicht, ich bin überzeugt. Das ist ein großer Unterschied für mich, aber für mich ist eines wichtig. Ich habe anhand der Bücher im Lichte der Wahrheit erkannt, wie die Schöpfungsarchitektur aufgebaut ist, von der Urkraft bis runter zu dem Menschen. Das habe ich endlich verstanden. Und gerade auch als wissenschaftlich motivierter Mensch versuche ich das eben halt auch wirklich zu verstehen. Und dazu habe ich auch ein weiteres Messinstrument, nämlich die Empfindung dazu bekommen, die ich vorher in dieser Form überhaupt nicht ausgebaut hatte, die war völlig verkümmert bei mir. Und die Empfindung, nicht das Gefühl, das ist was ganz anderes, sondern die Empfindung, die Intuition ist ein Messgerät, was exakter anzeigt als jedes Messgerät, was einen Zeiger hat, was auf einer Skala anzeigt etwas. Und damit kann man anhand dieses Wortes, dieser gesamten Architektur, genau jede Situation, in der wir uns gerade befinden, exakt einordnen und weiß, dass es dem Lichte dient. Das, was hier gerade läuft, ist der Krieg des Dunkels und das Licht verteidigt. Aber das Licht ist stärker. Wenn ich also einen Sack Dunkelheit in einen lichten Raum kippe, dann wird der Raum nicht dunkel. Wenn ich aber beispielsweise Licht beispielsweise hineintrage in einen dunklen Raum, dann kann der dunkle Raum sich nicht dagegen wehren und das Dunkel muss dem Licht weichen. Geht in einen dunklen Raum mit einer Kerze und ihr seht, wie das Dunkel weichen muss. Das ist der Punkt und das sehen wir gerade.
Gut, dass du das nochmal so ausführst, denn es ist das Wichtigste, neben allen Meldungen, die für uns deswegen auch immer meldenswert sind, damit jeder weiß, wo er steht, wo sein Land steht, wo er eventuell noch Vorsorge betreiben kann. Und wenn wir auch immer wieder darüber sprechen, dass diese Zeiten vorbeigehen, hilft es, also es gibt ja dieses Gerücht, an dem vielleicht mehr dran sein könnte, als man sich wünscht, dass diese Prophetien in der Bibel, dass die nach einer Art Agenda gerade von den selbsternannten Eliten abgearbeitet werden. Also wenn man sich diese ganzen Ereignisse anschaut, kann man da sehr vieles abgleichen, einschließlich der Genderpolitik, der Woke-Politik und so weiter. Das steht in der Bibel drin. Jetzt gehen wir mal dieser Spekulation nach, Andreas. Das heißt, würde es wirklich einen Plan geben, dass diese ganzen Ungereimtheiten, die Unerklärlichkeiten, die gegen Wunsch, Wille, gegen die Natur der Menschen sich gerade stellt, agendamäßig abgearbeitet werden, um diese Bibelprophetien zu erfüllen, würde das ja bedeuten, dass wir dann tatsächlich an diesem Ende sind. Und wir haben neulich mit jemandem gesprochen, da haben wir über diese Spekulationen diskutiert. Und ich habe den dann gefragt, ja, glauben Sie, dass das so sein könnte? Und da hat der gesagt, nur wenn es so wäre, es muss ja einer machen, es ist ja so prophezeit worden.
Genau so, und das ist das Interessante, dass diejenigen, die glauben, gerade die Welt untertan zu machen und in die Ein-Weltregierung in einer Spitzenfunktion dann nachher sitzen werden, genau das sind diejenigen, die am tiefsten fallen. Und das ist wichtig. Und ich möchte nochmal erinnern an dieses Interview, welches Michael Vogt geführt hatte mal. Das ist schon einige Jahre her. Das kann man heute sagen, Eva zuckt gerade ein bisschen. Aber das heißt erst Manhattan, dann Berlin. Michael Vogt, Historiker, und er hat ein Gespräch geführt mit, wie heißt er nochmal?
Wolfgang Eggert.
Wolfgang Eggert, ein anderer Historiker, ein brillanter Historiker. Und da geht es um die Prophetien genau, nämlich der bestimmten sektenartigen Strukturen, die dahinterstehen. Vor diesen 12 Jahren, als das mal gemacht wurde, dieses Video, dieses Interview, haben es viele noch nicht verstanden. Was schade ist, dass hier das Licht der Wahrheit keinen Einklang gefunden hat, wo man sagen kann, okay, damit könnte man es vielleicht noch ein bisschen mehr erklären. Aber ich kann euch nur empfehlen, gebt das rein in YouTube. Erst Manhattan, dann Berlin. Dann wird vieles klarer.
Ja, danke, dass du das nochmal als Hinweis gegeben hast. Meinung. Ja, und es ist einfach so, wer sich für diese Themen interessiert, der wird da bestimmt ein Stückchen in der Erkenntnis weiterkommen. Wir wollen das aber trotzdem hier als eine Art Spekulation bezeichnen, denn wir wissen es auch nicht. Es ist halt nur auffällig, wie genau sogar das Ganze abgearbeitet wird. Ich habe ja neulich, ich glaube Anfang der Woche, im Abendgebet schon einige Bibelstellen behandelt aus Jesaja, aus dem Alten Testament. Und ich werde mir das Thema auch mal, was das Neue Testament angeht, in den nächsten Tagen noch mal vornehmen.
Also ich finde das ganz interessant, weil wir haben gerade mal, ich muss hier mal aus dem Nähkästchen plaudern, gestern Abend am Tisch gesessen, wieder an den berühmten Küchentisch und haben noch mal so zwischendurch diskutiert, stehen wir mit unserem Podcast, mit unserer Ausrichtung richtig, sollten wir nachjustieren, ist das in irgendeiner Form anders, der Vergleich zu anderen Plattformen, wir wollen ja nicht dasselbe machen und so weiter. Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, und das muss ich ehrlich sagen, das finde ich wirklich wichtig, dass wir hier diesen ganzheitlichen Journalismus im Visier haben. Ganzheitlicher Journalismus bedeutet eben nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern die Zahlen, Daten, Fakten in Verbindung natürlich auch mit der geistigen Welt und den großen Strukturen der Schöpfung.
Ja. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Jetzt wisst ihr, wie ihr uns einzuordnen habt. Also, ich hatte vorhin Gunther Frank erwähnt, diesen wunderbaren störrischen Arzt, der diese Bücher über die Corona-Pandemie und das Staatswesen geschrieben hat und eben auch vor allem den Hinweis gegeben hat, dass unser Rechtssystem, wie du es gerade auch nochmal gesagt hast, marode und kaputt ist. Und Gunther Frank, der wird auch bei uns im Kongress dabei sein, vom 15. bis zum 17. März bei diesem Online-Kongress. Und wir werden ganz konkret zu diesem Thema weitere Fragen erörtern. Das wird ganz sicherlich sehr spannend. Und vielleicht auch noch, ich habe gestern ein Vorgespräch geführt, ihr Lieben, mit Sam Hess. Sam Hess, der auch beim Kongress dabei sein wird. Und er ist ja über 40 Jahre lang Förster gewesen, in der Schweiz geboren. Und ist als Kind schon hellsichtig gewesen, hat also als Kind Verstorbene gesehen, aber auch Wesenhafte. Und diese Gabe ist ihm bis heute geblieben, die er nutzbringend einsetzt. Also er hält nicht nur Vorträge und Seminare über diese wichtigen Themen, sondern man kann ihn sozusagen auch rufen, wenn es vielleicht spukt im Haus. Und was eher also an Erfahrung zu diesen Themen, weil du gerade über ganzheitlichen Journalismus gesprochen hast, was er dazu beizutragen hat, wo die meisten Menschen abwinken und sagen, lass mich bloß in Ruhe mit sowas. Aber es gehört zu unserem Leben und Sterben einfach dazu. Ihr wisst es, die ihr das Abendgebet hört, dass das Themen sind, mit denen wir uns hier immer beschäftigen. Und es ist so wichtig, dass wir genau diese große Spanne auch immer vornehmen, dass nämlich das irdische Leben nicht alleine wichtig ist, sondern das geistige Leben und das sich beschäftigen mit diesen Themen über dem Materialismus steht. Und wenn wir das schaffen, uns da auch weiter einzuarbeiten, dafür sind natürlich die drei grünen Bücher, die Gralsbotschaft von Abdruschin im Lichte der Wahrheit, sehr, sehr nützlich, weil sie die Schöpfungsgesetze so erklären, wie es nirgendwo anders der Fall ist. Und ich war so erstaunt, wie Sam Hess eben diese Naturgesetze, diese Schöpfungsgesetze nicht nur kennt, sondern hundertprozentig lebt.
Ja, das ist der wirkliche große Unterschied. Man sieht es auch schon an seinen Augen an, wenn man mit ihm so in Kommunikation ist. Es ist wirklich ein großartiger Mensch, der tief verbunden ist. Und je mehr man sich mit diesen Themen beschäftigt, und zwar neben den ganzen sachlichen Dingen, die auch ganz wichtig sind, wir kommen nicht umhin. Wenn wir etwas ändern wollen, sind die sachlichen Dinge eine wesentliche Situation. Aber noch entscheidender ist eine geistige Justierung der Menschheit insgesamt. Und das geht nur, indem sie die Schöpfungsgesetze anfangen, wirklich zu verstehen. Die Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Was ist mein Auftrag? All diese Dinge kann man lernen. Und wenn man dann weiß, wofür man gerade stehen muss, und zwar über sein irdisches Leben hinaus, dann würde es diese Brutalität nicht mehr geben.
Er hat das gestern so schön gesagt, wenn er, also ich gehe hier jetzt um Himmels Willen, nee, ich lasse das jetzt mal, denn das geht hier zu weit, aber es ist wirklich enorm spannend, was dieser Mann zu sagen hat. Und man merkt auch gleich, wir haben jetzt ein paar Minuten über was anderes gesprochen, nicht über die Politik. Keine Sorge, es geht weiter und es wird auch nicht besser. Aber man nimmt das dann anders auf. Man ist mehr bei sich. Man ist in der inneren Balance, wenn man eben das große Ganze, das Ganzheitliche sehen kann und wie der Adler nach oben steigt und das Weitblick Winkelobjektiv öffnet und die Zusammenhänge viel besser erkennen kann. Und damit sind wir bei einer ganz schlimmen Nachricht, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Der ehemalige grüne Außenminister, der ehemalige grüne Pazifist, der Antikriegsheld der vergangenen Jahre, Joschka Fischer, tja, der möchte, dass Deutschland viel mehr Geld ausgibt für Militär, für Verteidigungsausgaben zur Bereitstellung bringt. Und er sagt wörtlich gegenüber der Augsburger Allgemeinen, es ist eine massive Aufrüstung nötig. Er würde das Geld zwar gerne anders ausgeben, aber wörtlich, es ist ein Muss. Wir können Wladimir Putin nicht mehr vertrauen. Und wenn man sich jetzt verwundert die Augen reibt und sagt, hä? Der war doch mal auf einer ganz anderen Scholle unterwegs, dann scheint es so zu sein, Andreas, dass auch er in dieses Kriegsgeheul, in das Säbelrasseln, das wir in allen möglichen Ländern im Moment des Westens vernehmen, einschließlich bei Herrn Pistorius, der ja gesagt hat, also Deutschland muss wieder kriegstüchtig werden. Und da finden ja demnächst auch riesengroße Manöver in und Übungen in Deutschland statt, wo man übrigens sagt, wo habe ich denn das gerade gelesen, dass diese Militärübungen für die Menschen sichtbar stattfinden werden im Frühjahr. Es wird, das sehe ich hier gerade bei NTV, es wird große Truppenbewegungen durch Deutschland geben, sagt der Militärexperte Thomas Wiegold. Und der Feind, klar benannt, Russland. Und deswegen hält die NATO dieses Militärmanöver in Deutschland im Frühjahr ab. Und diese Übung könnte nicht nur dem Militär einiges abverlangen, sagt er, sondern, und bitte richtet euch darauf ein, auch die Nerven der Zivilbevölkerung strapazieren. Denn, wie es auch schon einige vorher Pistorius hat es auch gesagt, es wird sichtbar sein und fühlbar sein. Was kann man da erwarten, Andreas, dass da Panzer durch die Kleinstadt fahren?
Naja, gut, ich kenne das noch aus meiner Jugend, als dann beispielsweise die Engländer in der Lüneburger Heide dort stationiert waren oder auch Deutsche, die dann mit ihren Panzern durch die Gegend gefahren sind im Rahmen von Manövern. Aber hier geht es um etwas anderes. Hier sollen um die 90.000 Soldaten an die sogenannte Ostflanke verlegt werden. Man hat den Begriff Ostflanke mittlerweile etabliert, indem man quasi einen neuen Krieg gegen Russland förmlich herbeiredet. Eigentlich sagt man ja, es ist eine ganz einfache Geschichte, der Russe will den Westen angreifen. Er hat eigentlich nie etwas dazu gesagt. Es gibt auch bisher keine tatsächlichen Argumente, die man erkennen kann, außer Bild-Zeitungsberichte beispielsweise, die geheime Dokumente zugespielt haben, bekommen. Sagt man zumindest. So, die Frage ist, wenn Dokumente geheim sind, dann fragt man sich, warum werden dann geheime Dokumente auf der Titelseite von Boulevardblättern veröffentlicht? Also ich würde ja, wenn ich im Militär wäre, versuchen, die Geheimdokumente für mich zu behalten, weil ich dann einen Informationsvorsprung habe, weil ich davon ausgehe, dass der Feind Russland nicht weiß, dass ich diese Dokumente bereits habe und kann sie natürlich gegen ihn nutzen. Mit anderen Worten, wir haben es hier ausschließlich mit einer Propaganda zu tun. Aber was passiert, wenn jetzt eben halt zigtausende Soldaten und Truppenbewegungen, und zwar ausländischer Herkunft, Amerikaner, Engländer, die dann beispielsweise auf schwedischem oder finnischem Territorium oder polnischem Territorium sich bewegen, auch Deutsche, dann ist das doch logischerweise ein Aggressionsakt gegen Russland. Spätestens dann muss Russland auch entsprechende Truppen verlegen an die Grenze des Westens Russland. Das heißt, hier wird quasi ein Angriffskrieg erklärt. Und dann heißt es im Nachhinein, wir müssen uns verteidigen, obwohl gar kein Krieg stattgefunden hat. Und diese Verteidigung ist der eigentliche Angriffskrieg, der dahinter steht. Weil heute haben wir eine Situation, dass, oder sagen wir es mal andersrum, früher war es so, nur das Erreichte zählte. Und heute ist es so, dass das Erzählte mittlerweile reicht. Es reicht zu sagen, die greifen an und jetzt werden die Menschen in diesen Kriegsmodus reingebracht. Mit anderen Worten, eine Regierung hat nicht einmal den Anstand, obwohl das ganze Volk gegen diese Regierung steht, zurückzutreten und vielleicht eine neue Ära in Deutschland einzuleiten. Lieber sind sie bereit, sogar einen ganzen Staat in den Krieg zu treiben.
Ja, und wir sehen gerade die Meldung von NTV, dass, da heißt es wörtlich, angesichts der russischen Invasion in der Ukraine haben die drei baltischen Staaten den Bau neuer Verteidigungsanlagen an ihren Grenzen zu Belarus und Russland vereinbart. Das Verteidigungsministerium Estlands teilte heute mit, die Minister der Länder hätten in Riga ein Abkommen unterzeichnet, wonach Estland, Lettland und Litauen in den kommenden Jahren diese Verteidigungsanlagen zur Einschränkung der Mobilität bauen wollen. Ziel sei es, abzuschrecken und sich, falls nötig, gegen militärische Bedrohungen zu verteidigen.
Ja, das ist eine ganz klare, ein Kriegsszenario und ein Aufbau, der militärisch strategisch auf einen Krieg hinlaufen soll. Und ich glaube, wenn die Menschen in Deutschland sehen, dass überall die Militärs herumfahren, dann werden sie auch dahin erzogen, ummanipuliert, dass sie bereit sind, mehr Waffen in die Ukraine zu schieben, um eventuell über diese Schiene den Krieg in Europa abzuwenden, weil über die Ukraine vielleicht Russland besiegt werden könnte. Das sind ja diese perfiden Gedanken, die man da rein interpretieren kann, wenn man Verschwörungstheoretiker ist.
So, ich möchte jetzt noch mal auf Joschka Fischer zurückkommen, denn das ist ja eine Meldung der Welt, die eben die auch von der Augsburger Allgemeinen mit aufgegriffen hat. Man fragt sich, wie kann es sein, dass Herr Fischer, ehemaliger Pazifist, jetzt plötzlich ein Antipazifist geworden ist? Andreas sagt hier, murmelt Kriegstreiber. Wörtlich wird er zitiert hier, der Herr Fischer. Es gab gute Gründe, warum die Deutschen zu Pazifisten geworden sind. Nicht, dass man mich da falsch versteht, aber die Zeit hat sich so radikal geändert, dass es sträflich wäre, wenn wir uns nicht darauf einstellen würden. Für die harten Sachen in der Außenpolitik, so sagt Fischer weiter, seien seit dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner zuständig gewesen. In Deutschland habe sich eine pazifistische Grundhaltung breit gemacht, aber diese Haltung funktioniert nicht mehr. Und er fügt an, es ist vorbei. Andreas, es ist vorbei mit dem Pazifismus.
Naja, also wenn er sagt zum Beispiel, dass die Amerikaner für die Außenpolitik zuständig gewesen wären. Nein, sie haben sich nach dem Krieg natürlich im Rahmen der Besatzung auch zuständig erklärt und damit Deutschland in die zweite Reihe und die Souveränität Deutschland in Frage gestellt. Das ist der eigentlich entscheidende Punkt. Und jetzt kommt der Punkt, wo USA sich vermutlich abwenden wird. Europa ist mittlerweile eigentlich schon so löcherig und so kaputt gemacht worden, dass USA sagen kann, Mission completed, den Rest macht das System in sich alleine. Und dann werden sie irgendwann sagen, wir können also unmöglich noch in Anbetracht der weiteren Kriegsherde hier Europa noch unterstützen. Ihr müsst jetzt selber dahin kommen. Und man bringt jetzt die Bevölkerung in die Angst, dass sie noch mehr in die Hände spucken, hart arbeiten, um Steuern zu bezahlen, um noch mehr Kriegsrüstung aufzubauen.
Ich will mit euch ganz kurz, für einige ist es vielleicht nicht so ganz klar, den Begriff Pazifismus noch mal besprechen. Er kommt von dem Lateinischen, setzt sich aus zwei Worten zusammen, nämlich aus Pax für Frieden und Facere, machen, tun, handeln. Also für Frieden sein, arbeiten, handeln. Und der Pazifismus wird hier, ich meine, es ist ein ganz offizielles Organ, Wikipedia, als eine weltanschauliche Strömung beschrieben, die jeglichen Krieg als Mittel der Auseinandersetzung ablehnt und den Verzicht auf Rüstung und militärische Ausbildung fordert. Andreas, was heißt das, wenn Anjoschka Fischer sagt, es ist damit vorbei?
Naja, er sagt eben halt, dass es vorbei ist und dass man eben halt aufrüsten muss und dass Krieg eben doch das Mittel ist, wenn man entsprechende Ziele verfolgt. Aber das Ziel ist ja immer eines. Niemand hat bisher gesagt, ich führe einen Angriffskrieg, egal um welchen Krieg es ging. Man hat immer eine Story davor geschoben und hat gesagt, wir müssen uns verteidigen, weil eine Gefahr droht. Dann gibt es sogenannte Präventionskriege. Wir machen schon mal einen Krieg, falls etwas passieren würde. Und mit diesen Methoden kann man die Menschen natürlich dann auch in diese Richtung bringen. Und Herr Merz hat ja auch gesagt, Frieden ist nur möglich mit einer entsprechenden Kriegstüchtigkeit. Herr Pistorius hat mittlerweile gesagt, wir brauchen dringend eine Kriegsfähigkeit, dann wie gesagt der Begriff der Ostflanke und so weiter. Das passt ja alles zusammen. Das ist ja ein Konzert, was wir hier gerade sehen.
Ja, und was für eins. Da sind eine ganze Menge Misstöne zu hören, aber wir sind auch aufgerufen, diese Misstöne zu untersuchen. Und zwar nicht nur wir hier, wir zwei, sondern ihr alle auch. Bitte macht euch weiter euer Bild. Wir wollen ganz kurz nach Davos schauen. Da ist ja die große selbsternannte Elite dieser Welt versammelt, mit zahllosen Jets wieder mal angereist. Es geht aber auch ums Klima und es geht um die Meinungsfreiheit. Beziehungsweise ist man dort der Meinung, dass die Meinungsfreiheit wohl zu weit geht. Und hier ist bei Tichy ein Aufsatz erschienen von Frank Furedi, geschäftsführender Direktor des Think Tanks MCC Brussels. Der ist Autor zahlreicher Bücher, politischer Kommentator der Gegenwart. Und der überschreibt seinen Artikel mit den Worten Demokratiepanik in Davos. Und da heißt es, das WEF fühlt sich von Fake News und Desinformation bedroht. Tatsächlich sehen die WEF-Granden in der Demokratie das größte Risiko. Und anscheinend ist ihre Hauptsorge auch, dass es in diesem Jahr und in der kommenden Zeit eine ganze Menge wichtiger Wahlen gibt. Und dass man sich ein bisschen Sorgen macht darüber, dass vielleicht aus Sicht natürlich dieser selbsternannten Eliten die Falschen ans Ruder kommen. Und deshalb sehen sie ihre fehlende Kontrolle über die demokratische Entscheidungsfindung, schreibt Furedi, als die größte Bedrohung für die Welt an.
Ich finde das sehr spannend, wie offen Sie darüber reden, dass eine Demokratie ganz klar gesteuert werden muss, also einer Diktatur gleichgesetzt werden. Denn damit ist sie eigentlich laut Definition sogar genau beschrieben. Denn wir leben ja gar nicht in einer Demokratie, sondern in einer Republik. Und diese Republik, der Begriff von Republik, publica, also die, das Gegenteil von res privata, also die Privaten gegenüber dem Volk. Das wird überhaupt nicht diskutiert, dieses Thema. Und genau an dieser Stelle der schlampigen Vokabelnutzung und der mangelhaften Bildung und Definition der entsprechenden Strukturen können solche Diskussionen geführt werden. Weil die meisten glauben, Demokratie wäre die Herrschaft des Volkes. Die Demokratie ist im Prinzip eine Herrschaft durch Feudalsysteme.
Ja, und der Autor weist auf einen Global Risk Report 2024 hin. Das ist ein Beitrag, der extra für das WEF wohl auch erstellt wurde. Und der zeigt auf, was die Herrschaften als die größten Risiken ansehen, mit denen sie jetzt konfrontiert sind. Nicht umsonst heißt diese Veranstaltung ja auch Vertrauen wieder zu gewinnen oder Vertrauen wieder aufzubauen. Und dieser Bericht stützt sich auf eine Umfrage zur Wahrnehmung globaler Risiken, die angeblich die Ansichten der Experten und Interessengruppen wiedergibt, die sich dem Konsens des WEF anschließen. Und Furedi sagt, dass dieser Bericht als Paradigma gilt für das, was er an anderer Stelle als Demokratiepanik diagnostiziert hatte, nämlich die aktuelle Welle der Demokratiepanik wird von Leuten verbreitet, die glauben, dass der Demos von Vorurteilen und Fake News beeinflusst werde. Und dieser Bericht hätte einen düsteren Ton, sagt er. Er warnt, dass der Ausbruch aktiver Feindseligkeiten in mehreren Regionen zu einer instabilen globalen Ordnung beiträgt, die durch polarisierende Narrative, schwindendes Vertrauen und Unsicherheit gekennzeichnet ist. Und es wird in dem gesamten Bericht auf die Geißel der polarisierenden Narrative verwiesen. Da bist du ja hier Vorreiter für diese polarisierenden Narrative.
Ja, das bin ich natürlich auch, weil ich habe natürlich auch bestimmte Narrative, aber die sind meiner persönlichen Meinung entsprechend. Ich komme aber nicht mit dem Anspruch der Wahrheit, sondern mit dem Anspruch meiner persönlichen Wahrnehmung. Das ist ein Unterschied der Wahrnehmung gegenüber der Wahrheit und meinem Weltbild, was ich daraus geformt habe. Und ich bin auch bereit dazu, mich eines Besseren belehren zu lassen. Aber ich gehöre eben halt keiner Organisation an, die in irgendeiner Form alle ins gleiche Horn bläst. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass viele dieser hochrangigen Funktionäre nicht einmal im Entferntesten auch intellektuell begreifen, was sie da überhaupt sagen. Die Politik ist voll davon. Wir sehen uns die Bildungsgrade an. Ich meine, Joschka Fischer hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Taxifahrer. Und ich meine, jetzt müssen wir irgendwo mal sehen, wenn wir uns das mal weiter fortführen mit unserem heutigen Bildungsniveau, die wir haben, wenn wir uns mit Frau Lang auseinandersetzen oder mit Frau Baerbock, da sehen wir ja, was dabei rauskommt. Das sind die Strukturen.
Ja, vielen Dank. Und wir wollen hier noch ganz kurz weiterlesen in diesen Bericht hinein. Der stellt nämlich fest, und das ist eben die Sichtweise jetzt dieser Herrschaften, die sich noch in Davos alle befinden und darüber beraten, wie sie die Zügel noch ein bisschen straffer anziehen können für die Welt und damit für die Menschheit. Also da heißt es, dass das größte globale Risiko in den nächsten 2 Jahren, also wenn sie dieses Ziel die nächsten 2 Jahre setzen, heißt das, dass sie natürlich mit ihren Maßnahmen wohl sehr schnell beginnen werden, diese umzusetzen. Also das größte Risiko der nächsten 2 Jahre besteht darin, dass ausländische und inländische Akteure Fehlinformationen und Desinformationen nutzen werden, um die gesellschaftlichen und politischen Gräben weiter zu vertiefen. Und es wird ausdrücklich ein Zusammenhang hergestellt zwischen den angeblichen Risiken durch Fake News und der Sorge um den Ausgang der zahlreichen Wahlen, die auch in den nächsten 2 Jahren stattfinden. Welche sind das? Es geht um insgesamt 3 Milliarden Menschen, die in verschiedenen Ländern wählen werden, darunter Bangladesch, Indien, Indonesien, Mexiko, Pakistan, Großbritannien, die Vereinigten Staaten von Amerika auch.
Also ist es immer relativ schwierig, da im Prinzip etwas so zu sagen, weil ich merke, ich habe jetzt gerade den Faden verloren bei dem, was du gerade gesagt hattest. Also diese großen Wahlen, die jetzt kommen, gerade in Indonesien, das sind ja Größenordnungen, die sind fast so groß wie die USA sind. Und die ist auch muslimisch geprägt. Auch das sind natürlich viele Funktionen. Aber wir müssen eines sehen, warum brauchen wir eigentlich eine intakte globale Ordnung? Warum brauchen wir die eigentlich? Es reicht doch eine regionale Ordnung, die jeder für sich selbst nach seiner Mentalität festlegt, um dann in Frieden und Respekt gegenüber Ordnungen anderer Menschen oder anderer Strukturen dort im Respekt zu leben. Das wäre ja durchaus möglich, aber man will eben halt die Fäden ziehen. Wir dürfen nicht vergessen, die Menschen, die sich dort treffen beim WEF, das sind nicht die Staatsführer, sondern die Einladenden ist das Vermögenskapital. Das sind letztendlich die Milliardäre. Der WEF ist ein Milliardärsclub. Private Milliardäre, die die Politiker antanzen lassen und die dürfen dann in irgendwelchen Räumen, größer oder kleiner, dass dann Herr Habeck da vor 80 Leuten dann da sprechen darf, die dürfen dann da auftreten und dann haben sie wieder zu gehen. Das war's. Das sind doch nicht die Staaten, die da letztendlich das Sagen haben, sondern die Strukturen des Kapitals, die die Staaten schon längst unterjocht haben.
Ich wollte jetzt gerade noch mal klarstellen, du hast gerade von Indien fast so groß wie Amerika. Indonesien, fast so groß wie Amerika. Amerika hat 335 Millionen. Ja. Und wie viel hat Indonesien?
Ich glaube knapp 300 Millionen.
Ah, okay. Ich hatte Indien verstanden. Nee, okay.
Indien hat 1,4 Milliarden.
So, Indien hat 1,4 Milliarden. Manchmal sprechen wir unterschiedliche Sprachen, aber in Wirklichkeit sind wir uns fast immer einig. Nicht wahr, Andreas?
Ja, uns, ja ich muss immer einig sein, ja.
Es gab noch einen Vortrag auf dem WEF, der macht gerade die Runde, der ist viral gegangen. Große Begeisterung über die Rede des argentinischen Präsidenten Javier Milei. Und er hat seine erste Auslandsreise angetreten. Man jubelt in den alternativen Medien. Die Mainstream-Medien verhalten sich ein bisschen ruhiger. Und der hat da ganz schön vom Leder gezogen, der Herr Milei. Der ist übrigens nicht mit dem Privatjet gekommen, sondern der ist per Linienflug angereist. Denn Economy sogar, weil er nicht nur seinem Land, sondern sich selbst einen strikten Sparkurs verpasst hat. Und er ist sowieso da ein bisschen anders. Er sieht ja auch ein bisschen lustig aus mit den Haaren. Also ich weiß nicht, welche Berater er hat. Also die kriegen bestimmt nicht so viel Geld wie die von Herrn Habeck oder Frau Baerbock.
Nein, da würden sie anders aussehen. Selbst Herr Scholz mit seinem üppigen Haarwuchs, der hat ja nun selber seinen eigenen Coiffeur, der sich um ihn kümmert. Das haben die natürlich nicht in Argentinien.
Nein, und Herr Milei, so schreibt, wer war das jetzt, Apollo News, ist gekommen, um eine Gegenposition bei der sonst sehr von Konsens über globale Endziele getragenen Veranstaltung einzunehmen. Wörtlich hat Herr Milei gesagt, das Ziel der Reise ist es, die Ideen der Freiheit in einem Forum zu verankern, das von der sozialistischen Agenda 2030 kontaminiert ist, die nur Elend in die Welt bringt. Also wie eine Art Kampfansage. Das ist natürlich etwas, da schluckt man, vor allem wenn man sich dann vorstellt, wie der Herr Schwab darauf reagieren will. Der hat ihn willkommen geheißen, ganz freundlich, aber auch kühl und spricht darüber, dass Herr Milei ein frei gewählter Präsident Argentiniens sei. Und jetzt zieht also Herr Milei am Rednerpult ordentlich vom Leder. Ich gebe mal ein paar wörtliche Zitate wieder. Ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, dass die westliche Welt in Gefahr ist. Sie ist in Gefahr, weil diejenigen, die die Werte des Westens verteidigen sollten, von einer Vision für die Welt verführt sind, die am Ende zu Sozialismus und Armut führt. Und weiter sagt er, dass in den letzten Jahrzehnten gutmeinende Individuen, die Führer des Westens motiviert hätten, das Modell der Freiheit für den Kollektivismus hinter sich zu lassen. Und er sei jetzt in Davos, um genau davor, vor dem Kollektivismus zu warnen. Und er warnt vor einer Abkehr vom Kapitalismus und der freien Marktwirtschaft und betont, dass jeder staatliche Eingriff dem Sozialismus Tür und Tore öffne. Und hat dann auch die klassischen liberalen Ökonomen zitiert, wie Milton Friedman oder den Österreicher Friedrich August von Hayek. Andreas, Da haben natürlich gerade alternative Medien sich gefreut. Du warst da ein bisschen verhaltener, als du das gehört hast. Du hast gesagt, ja, ist ganz schön, aber da gibt es ein paar Klinken.
Naja, unterm Strich gesehen ist es ja so, dieses alte Spiel Sozialismus und Kapitalismus. Wir haben ja einmal die Aussage, die wir sagen können, beim Sozialismus wird die Wirtschaft erst verstaatlicht und dann zerstört. Beim Kapitalismus, da wird die Wirtschaft erst zerstört und dann verstaatlicht. Also es kommt immer eine kaputte Wirtschaft dabei raus, wo zum Schluss der Staat immer dafür gerade stehen muss, sprich die normalen Bürger. Und dann kommen quasi die Heuschrecken und kaufen die kaputten ökonomischen Prozesse auf. Und das sind die Umverteilungsprozesse. Und wenn er von der Freiheit spricht oder vom Eigentum, dann spricht er nicht von der Freiheit des einzelnen Bürgers in seinem Land. Er spricht auch nicht von dem Eigentum eines Häuslebauers, der irgendwo auf der Welt wohnt oder der ein kleines Stückchen Land hat mit seiner Hütte drauf und die er gern sein Eigen nennt und möchte seine Heimat dort haben. Nein, mit Freiheit und Eigentumsrechte meint er vor allem das Eigentum und die Freiheit der großen Kapitalsammelbecken, die alles aufkaufen. Was er hier gemacht hat, ist mehr oder weniger eine Art Verkaufstour des argentinischen Standortes an sich. Wir sehen ja, dass er sehr US-affin ist. Wer von USA spricht, der spricht nicht vom Weißen Haus unbedingt. Der spricht auch von dem militärischen Komplex, auch dem finanzmilitärischen und der großen Organisation wie Google und so weiter, der Tech-Giganten. Das sind natürlich auch letztendlich die USA. Und die könnten natürlich jetzt Argentinien noch aufkaufen.
Ja, eben. Und wenn der argentinische Präsident davon spricht, dass auch superreiche Investoren soziale Wohltäter seien, die nicht das Vermögen anderer abschöpfen, sondern dem Gemeinwohl dienen. Das hat er wörtlich gesagt. Und sogar, ist noch weitergegangen, hat gesagt, letztendlich ist ein erfolgreicher, aufstrebender Gründer ein Held. Das klingt ja fast so, als ob er sich einschmeicheln möchte bei den Philanthropen.
Ja, das ist eine reine Pseudokritik gegenüber den Ultrareichen. Nochmal, wenn einer beispielsweise ein Milliardär ist, hundertfacher Milliardär ist, der bekommt ja im Prinzip am Tag zig Millionen alleine Zinserträge pro Tag netto nach Steuern als privates Einkommen gewissermaßen. Und wenn er dann von diesem Geld ein bisschen was abgibt, man kann ja eigentlich jeden Tag Hunderte von Millionen abgeben und man wird trotzdem immer noch reicher. Wenn wir gesehen haben, dass in den letzten 2 Jahren seit des Ukraine-Krieges sich die reichsten Amerikaner in ihrem Vermögen, Milliardäre, die ihr Vermögen verdoppelt haben, genau in der Zeit, während der Normalbürger sich im Prinzip das Gemüse nicht mehr kaufen kann, dann merken wir, wie das System läuft. Und dann davon zu sprechen, dass es wirklich gut Menschen sind, die den anderen Menschen helfen, dann gehe ich davon aus, dass er hat nämlich eine ökonomische Ausbildung, er hat Wirtschaft studiert, dass er weiß, dass das die Unwahrheit ist und er damit eventuell ganz andere Interessen verfolgt.
Ja, das österreichische Portal Der Status hat sich dazu auch ausgelassen. Die sind da auch durchaus kritisch und da heißt es, vor 10 Jahren nahm Milei selbst als Manager am WEF teil. Er weiß, was diese hören wollen und siehe da, für anwesende Konzernchefs klingt es wie Musik in den Ohren. Er schmiert ihnen kräftig Honig ums Maul. Wörtlich, lasst euch von niemandem einreden, dass eure Ambitionen unmoralisch sind. Wenn ihr Geld macht, ist es, weil ihr ein besseres Produkt zum besseren Preis anbietet. Der Staat ist nicht die Lösung. Der Staat ist selbst das Problem. Ihr seid die wahren Helden dieser Geschichte. Seid euch sicher, ab heute ist Argentinien euer treuer und bedingungsloser Verbündeter. Und dann lockt er sie noch mit niedrigen Abgaben, schreibt der Status wörtlich. Kann irgendeiner von uns sagen, er zahlt gerne Steuern?
Naja, das sind also wirklich ziemlich platte Plattitüden, die man hier sagen muss. Es ist eine Doppeldeutung, jetzt platte Plattitüden. Aber es ist tatsächlich so, wenn er dann sich hinstellt und spricht dann eben halt von dem Ultrareichtum, der da letztendlich hintersteht und der nur Gutes tut. Also unterm Strich gesehen ist es so, wir haben eine Art Übernahme der Staaten durch das Kapital. Wenn er die Staaten als das Problem bezeichnet, dann müsste man Staat definieren. Die Staaten gibt es ja gar nicht mehr, sondern die Staaten sind Anhängsel des Großkapitals. Und diese restlichen Staatsstrukturen, gucken wir uns das die Ampelregierung einfach mal an, um ganz unten im Regal des Intellekts reinzugreifen, da stellen wir doch fest, dass da weder Macht noch Kompetenz ist. Und insofern hat er ja sogar recht, dass die Staaten irgendwann das Problem sind und dann die Privaten übernehmen müssen. Aber das entspricht ja komplett dem Ziel des WEF seit den 70er Jahren.
Ja, dies als Beitrag von uns jetzt dazu, um vielleicht ein bisschen zu relativieren, diesen Begeisterungsruf Richtung Argentinien oder zumindest mal darüber nachzudenken, was das bedeutet. Andreas, wenn Deutschland doch das immer noch wichtigste Land Europas ist, was Stabilität, Kohlezahlen und so weiter angeht, wie kann es denn dann sein, dass beim WEF in Davos, wo ja Superminister Habeck auch aufgetreten ist und geredet hat, er den Raum mit genau 83 Sitzplätzen bekommt, während auf anderen Bühnen oder auch in der Kongresshalle deutlich relevantere Termine mit sehr prominenten Rednern stattfinden und Gästen natürlich auch. Und Habeck ist also in so eine Besenkammer geschoben worden. Und man könnte ja vielleicht sagen, dass das auch nicht ganz zufällig passiert ist, sondern dass es uns zeigt, welchen Platz der einstige Wirtschaftsriese Deutschland inzwischen in der globalen Ökonomie-Hackordnung einnimmt.
Naja, es soll ja sogar so sein, dass zeitgleich Frau Baerbock in einem anderen Raum gesprochen hatte, der ein Tick größer war. Also unterm Strich gesehen zeigt es auch ein bisschen den Stand der eigentlichen sogenannten Superpolitiker, der Superminister und Vizekanzler Habeck, der in die wirklich, das ist ein gutes Bild, in die Besenkammer gesteckt wurde, wo er dann seinen Vortrag halten kann. Also unterm Strich gesehen zeigt es wieder einmal, wenn ein Larry Fink von BlackRock auftritt beispielsweise oder ein Bill Gates beispielsweise auftritt, dass das natürlich eine ganz andere Liga ist, nämlich die Macht, die dort repräsentiert wird, gegenüber irgendeinem Kanzler, Minister oder Präsident eines Staates.
Also wenn man sich das Zeitmanagement des WEF anguckt, kann man sich auch fragen, die Welt bezeichnet es als fast schon eine Demütigung Habecks, denn sein Vortrag in Raum Aspen, Aspen 2 mit 83 Sitzplätzen, fand Aspen. Du hörst immer nur Esken. Das ist echt deine Lieblings-SPD-Politikerin, ne? Ich kann es nicht ändern, ich muss damit leben. Also auf jeden Fall hat Habecks Vortrag in der Besenkammer zeitgleich stattgefunden mit dem von Annalena Baerbock, die ihrerseits sich in einem größeren Saal mit prominenteren Mitpanelisten wiedergefunden hatte.
Ja, das war das, was ich gerade gemeint hatte. Aber unterm Strich gesehen geht es trotzdem darum, hier geben sich die ganz großen Reichen die Hand und die Politiker sind so das Lametta am Baum.
Ja. Er hat dann in dieser übersichtlichen Runde vor sich hin geredet, wie er die Welt sieht, wie er seine Wirtschaftspolitik sieht. Da gehen wir jetzt gar nicht mehr drauf ein, das haben wir schon so oft besprochen. Wir sind jetzt so gut wie am Ende. Ich möchte aber eine aktuelle Meldung, die ist jetzt gerade reingekommen, Andreas, doch noch kurz ansprechen, zumal sie in dein Genre reicht. Die EU hat sich letzte Nacht geeinigt, erstmals auf eine Bargeldobergrenze. Für Deutschland wird die Barzahlung damit auch erstmals Beschränkungen unterliegen. Und wenn wir uns erinnern, Ende 2022, ist also ein gutes Jahr her, da hatte sich Finanzminister Lindner noch gegen eine Bargeldobergrenze ausgesprochen.
Ja, also das ist natürlich jetzt der ganz klare Prozess, der wirklich entscheidend ist. Das sind die wirklich wichtigen Nachrichten, die Abschaffung des Bargeldes, das heißt die Abschaffung der Freiheit hinein genau in diese Unterwerfung der Systeme durch die IT-Gelder, die dann letztendlich laufen. Und auch die Kryptowährungen sind davon betroffen und die werden auch davon betroffen werden. Aus diesem Grunde bin ich ja so kritisch dagegen. Und ja, eigentlich nichts Neues. Wir haben jetzt eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro, die man jetzt in Deutschland eingeführt haben will. Und in anderen Ländern ist es noch geringer. Aber es geht gar nicht darum, wie groß die Summe ist, sondern es geht darum, dass überhaupt eine Grenze existiert. Denn die Grenze kann man eben halt nach Belieben noch entsprechend runtersetzen. Das ist eigentlich ein dramatisches Thema, aber das würde die Sendung heute wirklich sprengen, wenn ich dazu länger was sagen würde.
Ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ja. Nicht nur einmal. Und man kann auch gar nicht oft genug drüber sprechen. Vielleicht ist die Info noch interessant. Also diese Bargeldobergrenze gilt in der ganzen Europäischen Union, 10.000 Euro. Und die Unterhändler des EU-Rats und das Europaparlament haben sich außerdem darauf geeinigt, dass bei Barverkäufen in Höhe von mehr als 3.000 Euro man sich auf jeden Fall ausweisen muss. Grund ist natürlich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und so weiter. Also das sind die Dinge, die jetzt hier schon glatt gezogen wurden. Und es steht den Mitgliedstaaten dem Beschluss zufolge frei, noch niedrigere Bargeldobergrenzen zu beschließen. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Und das gibt es auch schon. Also in Spanien und in Frankreich gibt es heute schon eine Bargeldobergrenze von 1.000 Euro. Und in Belgien und den Niederlanden dürfen Käufe in Höhe von mehr als 3.000 Euro nicht mehr in bar abgewickelt werden.
So, und hier sehen wir wieder einmal so dieses Neusprech von George Orwell, was das Gegenteil zeigt von dem, was man eigentlich sagt. Das heißt, man misstraut von politischer Seite dem Volk. Das ist ja ein Misstrauen gegenüber dem Volk, weil man davon ausgeht, wenn man Bargeld hat, dass dann das Volk nicht vertrauenswürdig ist und damit irgendwelche kriminellen Dinge offenbar finanziert. Das ist ja die Aussage. Genauso wie die Aussage, dass die Politik darin interessiert ist, das Vertrauen des Volkes wieder zu gewinnen. Was ist das für eine Aussage? Bei einer Demokratie ist entscheidend, dass das Volk der Regierung grundsätzlich misstraut und genau hinsieht, was sie tun. Und eine wesentliche Voraussetzung der Demokratie ist, dass die Politiker dem Volk vertrauen, weil sie nämlich diesem Volk lediglich als Vertreter dort in ihrer Funktion stehen. Und genau das Gegenteil wird gefordert. Dem Volk wird das Misstrauen ausgesprochen durch die Regierung und man erwartet, dass das Volk der Regierung vertraut. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen akademisch, aber das ist ein ganz wichtiger Prozess, den viele Leute überhaupt nicht verstanden haben, weil hier steht die Demokratie wieder auf dem Kopf.
Ich möchte, auch wenn du jetzt gerne schon nach Hause willst, möchte ich noch gerne eine Meldung, die auch eben gerade bei Bild veröffentlicht wurde, euch mitteilen. Also wir hätten heute noch drin gehabt, dass BASF tausende Mitarbeiter entlässt, Bayer tausende Mitarbeiter entlassen wird, ZF, der Autozulieferer, 12.000 Mitarbeiter entlassen wird. Und die Meldung hat es hier gerade noch mal getoppt. 8.000 Mitarbeiter betroffen. Mercedes will alle Autohäuser verkaufen. Der Autobauer aus Stuttgart plant, alle seine Autohäuser in Deutschland zu verkaufen. Dafür sollen jetzt Konzerngespräche mit möglichen neuen Betreibern gestartet werden. Und diese Entscheidung gelte für alle der rund 80 Betriebe, unabhängig, ob in ländlichen oder städtischen Regionen, sagt ein Sprecher von Mercedes gegenüber Bild. Heißt, auch die Niederlassung am Konzernsitz in Stuttgart steht zur Disposition.
Ja, das sind die ganzen Niederlassungen, das sind die großen Häuser, die man kennt. Das gehört jetzt dazu zur Abwicklung Deutschlands. Die große Automobilnation Deutschland nähert sich jetzt dem Ende. Und das sehen wir dann spätestens daran, dass die Hütten abgebaut und abgerissen werden. Und genau das entsteht. Denn wenn das verkauft wird an einen großen Investor, dann wissen wir, dass es Veränderungen mit sich bringt.
Ja, das Antlitz des Landes wird sich verändern, hat Robert Habeck bei seinem Amtsantritt vor 2 Jahren gesagt. Wir schauen der Sache weiterhin zu. Wir bitten euch, in eurer Kraft zu bleiben. Wir haben heute darüber gesprochen, wie wir das auch alle hinbekommen können. Allerdings müssen wir auch dranbleiben. Das ist keine Entscheidung, die man mal trifft und dann wieder vergisst, sondern es ist eine Wesensänderung hin zum Guten. Dankeschön, Andreas, und euch ein schönes Wochenende.
Ja, von mir auch. Konzentriert euch auf das Licht. Das Dunkel hat keine Chance. Glaubt es. Ciao, ciao.